Ja, ich möchte gerne ein Wort vorlesen, und zwar aus dem ersten, nein, nicht aus dem ersten, aus dem Philipperbrief. Aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 14. Philipper, Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Da schreibt der Apostel Paulus im Zusammenhang mit dem Ziel, auf das er zugeht: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, das Ziel, oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Siegespreis der Berufung Gottes nach oben in Jesus Christus. Ihr Lieben, das ist ein Wort aus dem Epheserbrief, das eine ganz wichtige Bedeutung hat im Zusammenhang mit dem grundsätzlichen Verständnis dessen, was es heißt, als Christ zu leben. Und das ist auch deswegen ein Text, der für heute auch eine besondere Bedeutung hat, weil wir ja noch eine Taufe jetzt vornehmen. Also drei Täuflinge haben wir heute. Und es ist dieses Wort ein ganz starkes Zeugnis davon, dass wir nie vergessen dürfen, dass unser Leben als Christ ein Lauf ist in eine bestimmte Richtung, dass es ein Lauf ist auf ein bestimmtes Ziel zu. Und dass es jeder Tag unseres Lebens seine Bedeutung gewinnt von dem Ziel her. Wir laufen auf ein Ziel zu. Und Paulus benennt dieses Ziel, nennt es dieses Ziel als einen Siegespreis. Von dem Gedanken her eines Sportlers, der in einer Rennbahn läuft und auf ein Ziel zu. Und wenn er dieses Ziel erreicht, bekommt er einen Siegespreis. Und es ist sehr interessant, ihr Lieben, wenn wir das hören, wie Paulus diesen Siegespreis beschreibt. Er beschreibt es nicht in diesem Text, in diesen Versen, die ich gelesen habe, sondern einen Vers davor. Und zwar, der Siegespreis, den er nennt, ist folgendes. Er sagt: Ich möchte unbedingt die Auferstehung aus den Toten erreichen. Das würde man gar nicht erwarten, dass das als Siegespreis für Paulus so im Mittelpunkt steht. Für uns ist der Siegespreis in den Himmel kommen. Einfach bei Jesus zu sein. Paulus formuliert das anders. Für ihn bei Jesus zu sein, das ist eine ganz wichtige Sache, die er ja auch schon während seines Lebens erlebt, die dann, wenn er sozusagen in den Himmel kommt, natürlich noch einmal in einer anderen Weise geschieht. Er denkt ein bisschen anders. Er schreibt, der Siegespreis, das ist die Teilnahme an der Auferstehung aus den Toten. Das ist interessant. Das heißt, er sieht vor sich zunächst einmal das nächste Heilsereignis, auf das er zugeht. Und wir gehen auch darauf zu, weil es ist noch nicht passiert. Das nächste Heilsereignis, weil dieses nächste Heilsereignis eröffnet eine vollkommen neue Dimension des Handelns Gottes in dieser Welt und des Handelns Gottes an den Menschen. Er denkt heilsgeschichtlich und sagt, das nächste, auf das wir zugehen, ist die Auferstehung aus den Toten. Und mit der Auferstehung aus den Toten, wie er ja dann in anderen Briefen ja ausführlich beschreibt, ist ja verbunden mit verschiedenen Dingen. Die Auferstehung aus den Toten ist verbunden mit der Wiederkunft Jesu. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen. Das heißt, die, die in Jesus gestorben sind, die werden einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Und die, die noch leben, dann werden entrückt werden und auch einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Also, er meint mit Auferstehung der Toten erstens die Wiederkunft Jesu, zweitens, dass wir dann alle sozusagen einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Diesen Leib haben auch noch nicht die, die jetzt schon im Himmel leben. Die Auferstehung aus den Toten haben auch die noch nicht erlebt, die jetzt im Himmel schon sind. Die Wiederkunft Jesu haben sie auch noch nicht erlebt. Das muss so etwas Gewaltiges sein, die Wiederkunft Jesu auf diese Erde, die Verwandlung in diesen neuen Auferstehungsleib, was für jetzt schon im Himmel befindliche, als auch hier auf Erden befindliche Gläubige etwas Neues ist. In diesem Sinne haben die, die jetzt im Himmel sind, schon uns gar nichts voraus, die wir jetzt noch hier leben. Oder die wir dann bis dann leben, bis die Wiederkunft Jesu ist. Das heißt, auch das Leben im Himmel ist noch nicht abgeschlossen. Es geht auf etwas zu, das jetzige Leben im Himmel. Und mit dem Wiederkommen Jesu und der Auferstehung der Toten oder der Entrückung, je nachdem, ob man schon gestorben ist zu diesem Zeitpunkt oder noch lebt, ist verbunden die Vereinigung mit dem Bräutigam und das heißt die Vollendung der Gemeinde Jesu. Dann ist die der Leib Christi sozusagen vollendet. Und darauf warten wir, als auch die, die schon im Himmel sind. Auch sie haben noch nicht die Vollendung, die Vereinigung in diesem Sinne erlebt. Und dann werden wir alle, die wir vollendet sind, die jetzt schon im Himmel sind und die dann noch Lebende, werden sozusagen zum Hochzeitslamm des Mahles eingeladen. Auch das ist noch nicht geschehen. Und das bedeutet zugleich, dass wir dann anfangen werden, zusammen mit Jesus zu regieren, hier auf Erden, in diesem sogenannten tausendjährigen Reich. Jesus wird eine Regentschaft ausüben. Wir werden dabei sein. Das sind lauter heilsgeschichtliche Ereignisse, an die Paulus sozusagen denkt, bis hin zu diesem letzten Gericht, wo wir ja auch richten werden. Wir werden richten über die Verlorenen. Und bis hin zu dem neuen Himmel und der neuen Erde, dem neuen Jerusalem, wo er meint, Teilhaber zu sein an dem Bürgerrecht in dem neuen Jerusalem. Also Paulus denkt hier geschichtlich, heilsgeschichtlich, was alles noch vor uns, nicht an irgendwie nur an ein Leben bei Jesus im Himmel irgendwie. Nein, er hat da ganz klare Offenbarungen. Das, worauf wir zugehen, ist die Auferstehung aus den Toten. Ob wir nun entrückt werden oder dann schon gestorben sind und sozusagen aus dem Paradies zu Jesus in einem neuen Maße hingeführt werden, indem wir einen Auferstehungsleib bekommen, den jetzt die, die im Himmel sind, noch nicht haben. Ihr Lieben, das ist etwas so Gewaltiges für Paulus. Er sagt nicht einfach nur in den Himmel kommen. Das ist noch nicht das Ende. Das, worauf er hinzielt, ist, dass er Teil hat an allen Heilsereignissen, die noch kommen werden. Das ist nachdenkenswert. Was für ein Ziel, was für einen Siegespreis. Er sagt, das ist der Preis, den uns Gott gibt, wenn wir sozusagen in diesem Lauf, diesen Lauf vollenden. Und dieser Preis beginnt mit der Auferstehung und dem Tod und löst alles andere dann aus. Und meint eben auch die Wiederkunft Jesu. Und darum sagt nun Paulus, ich habe dieses Ziel jetzt noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht vollendet. Ihr Lieben, und das ist auch wichtig, dass wir uns das immer wieder neu bewusst machen. Es heißt nämlich, den Siegespreis bekommen wir wirklich erst am Ende. Den bekommen wir nicht schon am Anfang. Ihr Lieben, es ist nicht wahr, wenn wir unser Leben Jesus geben und wenn wir unseren Lauf mit Jesus starten, dass dann alles schon sozusagen uns gegeben ist. Wir haben dann schon die Erlösung in der Tasche. Der Siegespreis ist am Ende. Wir müssen erst laufen darauf hin. Es ist noch nicht alles fertig, wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben. Ihr Lieben, die Taufe zum Beispiel ist ja ein Ausdruck, dass wir unser Leben Jesus gegeben haben und sie steht am Anfang unseres Lebens mit Jesus, normalerweise. Die Glaubenstaufe meine ich jetzt, ja? Und das ist der Startschuss, aber noch nicht das Ende. Mit dem Startschuss haben wir noch nicht alles. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen und begreifen, dass wir, Paulus macht das ganz, ganz deutlich, dass es hier darum geht, dass wir in diesem Lauf als Christ wirklich bis zum Ende unseres Lebens bleiben. Aber dieser Siegespreis, ihr Lieben, den können wir nie, nie und nie erwerben. Mit irgendeiner Leistung, er ist immer ein Geschenk. Wir können uns nie verdienen, auch mit der größten Hingabe unseres Lebens nicht. Er ist immer Geschenk. Aber, und nun hören, müssen wir genau hören, obwohl der Siegespreis ein Geschenk ist, den wir selber nicht verdienen können, können wir als Christen diesen Siegespreis verpassen. Daran müssen wir festhalten. Wir können diesen Siegespreis verpassen. Wir können ihn nicht machen, aber wir können ihn verpassen. Und das zeigt uns dieses Bild, das Paulus hier verwendet mit dem Läufer. Er sagt, es geht darum, ihr Lieben, dass wir an den Start gehen und dass wir die ganze Strecke unseres Lebens laufen. Dann wird uns der Siegespreis gegeben. Wenn jemand gar nicht an den Start geht, beziehungsweise sich an den Rand stellt und nur zuschaut oder über diesen Siegespreis diskutiert, der wird ihn nicht bekommen. Wer an den Start geht, aber auf halber Strecke abbricht und davonläuft, wird ihn auch nicht bekommen. Obwohl er als ein Geschenk uns am Anfang schon zugesagt wird. Versteht ihr, das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Am Anfang unseres Lebens mit Jesus wird uns zugesagt, dass wir am Ende diesen Siegespreis bekommen. Aber es gibt eine Bedingung. Und die Bedingung ist, dass wir laufen, laufen, laufen. Und zwar bis zum Ende. Das heißt, bis zum Ende Jesus nachfolgen. Wenn wir vorher abbrechen, dann werden wir diesen Siegespreis nicht erlangen können. Und es geht auch jetzt gar nicht darum, das Bild, das Paulus hier verwendet, ist nicht das Bild eines Wettstreites, also wo 10 Rennläufer einen 100-Meter-Lauf machen, oder sagen wir lieber Marathon, weil da geht es ja mehr um Länge, nicht um Schnelligkeit. Und der siegt, der bekommt den Siegespreis. Das ist nicht das Bild, das müssen wir wegtun, das ist gleich weg aus unseren Gedanken. Es geht nicht darum, wer der Schnellste ist und der Beste ist, nur der bekommt den Siegespreis. Paulus sagt, der bekommt den Siegespreis, der überhaupt läuft bis zum Ende. Wer ausharrt bis zum Ende, der wird die Krone des Lebens bekommen. Und darum sagt Paulus, es ist so wichtig, dass wir laufen und dass wir erstens einmal teilnehmen an dem Lauf, an den Start gehen. Und der Start ist unsere Bekehrung und unsere Taufe, wo wir radikal sagen, diesem Jesus folgen wir unser Leben lang. Das ist nicht zeitlich begrenzt, sondern das ist unser Leben lang. Und das Schöne aber an dem, und das fügt Paulus hier so fast nebenbei ein, er sagt, obwohl ich den Siegespreis jetzt noch nicht ergriffen habe, weil ich noch im Laufen bin, bin ich schon von Jesus ergriffen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz mitgehört habt, wie ich ihn vorgelesen habe. Obwohl ich formuliere das jetzt in meiner Weise, ich noch nicht ihn erreicht habe, der große Trost, die große Gewissheit, dass ich diesen Preis erlangen werde, ist, dass Jesus mich schon ergriffen hat. Und das heißt, von dem Anfang an, wo wir radikal anfangen, Jesus nachzufolgen, ist er da und nimmt mich bei der Hand. Und er rennt mit mir, er läuft mit mir, er begleitet mich, er geht mir voran, man kann jetzt sagen, wie man es will. Und er und wir an seiner Hand, sozusagen, das ist die Garantie dafür, die Sicherheit, die Gewissheit, dass wir auch den Lauf vollenden werden. Wenn wir stolpern, er wird uns aufheben und weiterziehen. Ihr Lieben, das ist die große Gewissheit. Es muss nicht mit unserer eigenen Kraft, nicht mit Angst, hoffentlich erreichen wir es, und mit letzter Kraft und heraushängender Zunge erreichen wir das Ziel, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht im Gedanken von Paulus. Er sagt, es hat uns Jesus ergriffen Und er hat gesagt in Johannes 15, niemand wird meine Schafe aus meiner Hand reißen. Das ist ein Versprechen. Nur wenn ich selber meine Hand aus seiner Hand herauswinde, nur wenn ich selber sage, auf Wiedersehen, Herr Jesus, nur wenn ich selber den Lauf abbreche und nicht mehr mit ihm etwas zu tun haben will, dann erlangen wir natürlich nicht den Siegespreis. Versteht ihr? Aber es ist nicht ein ängstliches Laufen. Hoffentlich schaffe ich's. Weil das ist immer eine Sache dann von eigener Kraftanstrengung. Das ist überhaupt nicht gemeint. Denn wir sind ja von Jesus ergriffen. Er hält uns fest an seiner Hand. Und solange wir uns nicht scheiden lassen von ihm, so wie bei einer Scheidung, bei einer Ehe, solange wird er uns halten. Und jedes Mal, wenn wir hinfallen, sofort kommt die Hand. Das heißt, sie ist schon da, aber im Bild von Petrus, der da untergeht, und holt uns wieder heraus. Das ist das herrliche Gehen mit Jesus. Aber wir dürfen nur nicht vergessen, wir haben unseren Teil zu tun, indem wir laufen, indem wir ganz bewusst und täglich neu nachfolgen bis ans Ende. Deswegen sind wir zwar schon erlöst durch Jesus, aber wir haben die Wirklichkeit der Erlösung noch nicht ganz erlangt. Sie ist am Ende. Ich kann sie noch verlieren. Aber das darf niemand Angst machen. Es muss einen nur anspornen und sagen, ich will nicht vor dem Ende, das ist das Ende meines Lebens oder die Entrückung, wenn es so bald kommen würde, davor will ich nicht abbrechen meinen Lauf. Und darum, ihr Lieben, ist noch etwas wichtig in diesem Text hier, wie Paulus das formuliert. Er sagt nämlich nicht einfach, daher will ich jetzt den Lauf vollenden und in meiner Bahn laufen, sondern er sagt anders, ich jage nach dem Ziel. Das ist nochmal was anderes wie laufen. Ich jage nach dem Ziel. Ihr Lieben, das ist ein Zeichen von einer Herzenseinstellung, die so aussieht. Paulus sagt damit, dieser Siegespreis, auf den ich zulaufe, ist ein so großes Gut, ist ein so außerordentliches, ein begehrenswertes Ziel, dass mich dieses Ziel anzieht. Ich kann gar nicht nur langsam dahin gehen, sondern muss dem nachjagen, weil es das Attraktivste ist, was es überhaupt in meinem Leben gibt. Das ist wie ein Magnet, der mich nach vorne anzieht. Immer nach vorne und schneller, das ist wie eine Attraktion, der man nachjagt. Versteht ihr, so ist es gemeint. Für Paulus, und das ist die Frage für uns, ist das so eine Attraktion, dieses Ziel zu erreichen, dass er sagt, darum werde ich alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und zwar aus eigenem Antrieb. Nicht, weil hinter mir jemand steht, der mich mit der Peitsche jagt. Es ist nicht Jesus, der hinter mir steht und mich jagt auf dieses Ziel zu und sagt, wenn du das nicht tust, dann wird das und das. Lauter Gebote und Gesetze und Drohungen. Nein, es kommt von vorne ein Magnet, der mich zieht. Ich jage darauf hin. Und weil es so attraktiv ist, gebe ich alles dafür hin. Ihr Lieben, für das, was uns am allerwichtigsten ist, geben wir alles hin. Das ist einfach so. Da muss nicht hinter uns jemand uns treiben und tu das und mach das und geh doch. Nein, das zieht uns. So ist es gemeint. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch fragen, leben wir in dieser Art von Jagen auf dieses Ziel? So, ich muss mich das fragen. Oder ist das so ein Traben dahin in Fröhlichkeit und Unbeschwertheit und mit viel Ablenkungen verbunden und so vermischt mit anderen Dingen? Aber dieses Jagen ist eine Frage der Konzentration, ist eine Frage der totalen Hingabe für dieses Ziel, ist ein totales sich hingeben in die Berufung, die er hier zu erfüllen hat, nämlich Reich Gottes zu bauen. Nicht, er ist berufen, Reich Gottes zu bauen hier auf dieser Erde. Und der Siegespreis dafür ist dieses, was ich vorhin gesagt habe. Und dem gibt er sich hin, dem Reich Gottes, mit großem Einsatz, mit großer Hingabe und mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Und ihr Lieben, darum sagt nun Paulus dann auch, und das ist das Letzte, was ich noch kurz betonen möchte, dass er sagt, darum vergesse ich, was da hinten ist. Und jage nach dem, was vor mir ist. Und mit dem meint Paulus natürlich nicht, alles zu vergessen, was dahinter ist. Gott sagt uns in seinem Wort sehr deutlich, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also das ist nicht gemeint, nur dass es klar ist, ja. Wir sollen uns erinnern an all das Gute, das uns Gott getan hat, immer wieder. Aber das vergiss nicht, also dass ich vergesse, was da hinten ist, hat einen anderen Zusammenhang. Es hat den Zusammenhang, dass Paulus damit sagt, ich lasse mich von meiner Vergangenheit nicht aufhalten, auf dieses Ziel zu jagen. Denn die Vergangenheit unseres Lebens oder auch die Gegenwart, ja, kann ein enormes Hindernis sein, dass wir so wirklich jagen. Manchmal, weil die Vergangenheit nicht gelöst ist, weil wir immer noch nach hinten orientiert sind, kann es sein, dass unser Gang nach vorne so mühsam ist, weil wir da Ketten hinter uns schleppen, weil wir auch unsicher sind, weil wir ja immer nach rückwärts schauen und einfach nicht zu diesem Jagen kommen, sondern zu einem Kriechen wie eine Schnecke. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Es ist dasselbe, was Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt in das Reich Gottes. Das heißt, wer in die Vergangenheit gerichtet ist, der wird wahrscheinlich das Ziel nicht erreichen. Er wird irgendwie vom Weg abkommen. Er wird vielleicht zurückgehalten und stehen bleiben. Und ihr Lieben, das heißt Verschiedenes. Ich will mich von meiner Vergangenheit nicht aufhalten lassen. Das hat etwas zu tun mit der Bereitschaft zur Buße für vergangene Sünden. Das hat etwas zu mit Bereinigung von Dingen, die in meiner Vergangenheit waren. Das hat zu tun mit Befreiung von Mächten der Finsternis, die mich dauernd zurückhalten oder abweichen lassen wollen von diesem Weg. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir nicht immer ständig nach rückwärts schauen. Es gibt ja auch so etwas, dass zwar meine Sünden der Vergangenheit vergeben sind, ich habe um Vergebung gebeten, aber trotzdem schaue ich immer wieder zurück. Ich erinnere mich an die vergebenen Sünden und indem ich mich dauernd zurückerinnere an sie, bekommen sie wieder Macht, fangen mich wieder ein und dann fange ich wieder an ängstlich, Herr, bitte vergib mir, obwohl es eh schon hinter mir liegt und ich Vergebung empfangen habe. Es können schon auch vergebene Sünden mich einfangen und immer wieder zweifeln. Das macht der Feind. Er rührt immer in unserer Vergangenheit herum und tut so, wie wenn sie nicht vergeben wäre. Viele Menschen können Vergebung nicht annehmen und das ist ein Hindernis, dass sie sozusagen nicht weiterkommen. Oder sie schauen zurück in dem Sinne, dass sie immer auf ihre schlechten Erfahrungen, die sie gemacht haben. Mit Menschen, mit Christen, mit der Gemeinde, mit allem. Und das immer als ist wie ein Hindernis, das sie nicht vorwärts bringen lässt. Sie vergessen nicht, was dahinter ist. Sie bringen es immer wieder hervor aus der Vergangenheit. Ja, ich bin so verletzt worden. Ja, das passt mir nicht in der Gemeinde. Und das war nicht richtig. Es ist alles das, was uns hindert, voranzugehen. Oder Enttäuschungen. Enttäuschungen, die wir mit Jesus sogar erlebt haben. Wir haben gebetet für etwas, es ist nicht eingetreten. Wir haben um Heilung gebeten, es ist nicht eingetreten. Wir haben gebetet um Rettung für jemanden, der ist gestorben. Und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Enttäuschungen, die im Hintergrund sein können, die uns zurückhalten, weil sie uns nicht frei vorangehen lassen, weil da immer etwas ist, was uns zurückhält und vielleicht sogar aufhält. Und so weiter und so fort. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich kappe meine Vergangenheit. Ich schneide sie ab. Ich lasse mein Denken erneuern, dass es nicht immer nach rückwärts gerichtet ist. Ich drehe nicht immer sozusagen geistig meinen Blick nach hinten. Ich lasse mich nicht gefangen nehmen. Und wenn so etwas kommt, dann sage ich dem Feind, Feind, du hast kein Recht, mich zu erinnern an das. Oder das immer wieder hervorzukramen. Oder wenn wieder dieses beleidigte Gefühl kommt, dann stehen wir im Namen Jesu und gehen vorwärts. Wir tun alles, um nach vorne gerichtet zu sein, um die Attraktion dessen, was vor uns steht, sozusagen in unser Herz zu nehmen Und dann werden wir in einem anderen Tempo, in einem anderen Weise und in einer viel ungefährdeteren Weise auf das Ziel zugehen und unseren Lauf vollenden. Ihr Lieben, ich jage nach. Das ist das eine. Und das zweite ist, ich vergesse, was da hinten ist. Ich schließe ab. Vergessen heißt nicht, dass wir so tun, als ob es nicht gewesen wäre, sondern vergesse heißt bereinigen. Bereinigen. Alles das, was in der Vergangenheit ist, in Ordnung bringen, aber dann Schluss. Und das geht nicht ein ganzes Leben lang, dass jemand dauernd nach hinten schaut. Na, da ist auch noch eine Wurzel und da ist auch noch eine Wurzel. Und ständig sucht man nach Wurzeln, die im Hintergrund sind. Und muss dann immer wieder nach hinten schauen, statt nach vorne. Ihr Lieben, wir schauen einmal nach hinten und Jesus deckt es uns auf. Und dann ist Schluss. Dann bekennen wir es. Dann lassen wir uns freisetzen und gehen voraus. Und wenn wir in der Gegenwart sündigen, dann stehen wir schnell auf. Sagen, Herr, vergib mir und gehen weiter und lassen nicht das wieder zu einer Sache werden, die uns zurückhält. Das ist ein tägliches Jagen und ein tägliches auch Aufpassen darauf, dass uns die Vergangenheit nicht in irgendeiner Stelle einholt, denn der Feind ist sehr, sehr listig, wie er uns einfangen kann und er hat da schon seine Möglichkeiten, weil er genau unsere Schwachstelle sucht, wo er uns wieder zurückholen kann, einholen kann, wo wir Dinge nicht wirklich bereinigt haben, wo wir den Geist Gottes nicht gebeten haben, dass er da etwas Neues in uns tut und uns neu füllt. Aber so, ihr Lieben, so sollten wir als Einzelne und als Gemeinde gehen, nachjagen dem vorgesteckten Ziel. Und da stehen vor uns unglaubliche Dinge, ihr Lieben. Und was mich da so begeistert, lasst mich das sagen einfach, Ich sehe das noch ein bisschen anders, weil die Uli eben vor kurzem gestorben ist. Nicht einmal die Uli hat das schon erlebt, wonach Paulus sich hier ausstreckt. Obwohl sie schon bei Jesus ist. Es gibt etwas, was sie mir nicht voraus hat. Das sage ich jetzt nicht so, ja? Aber das zeigt, für Jesus ist der Leib Christi eine Kombination von denen, die schon im Himmel verherrlicht sind und denen, die hier noch auf Erden leben. Sie sind eine Einheit. Er handelt immer mit dem ganzen Leib Christi, oben und hier. Und er macht nicht unterschiedliche Zeitpunkte für seine Heilsereignisse. Das heißt, alles, was er zum Heil der Menschen tut, erleben wir gemeinsam. Das Letzte, was er getan hat, war am Kreuz. Das Nächste, was er für den ganzen Leib tut, ist seine Wiederkunft. Und das erleben wir gemeinsam. Und dann werden wir noch vieles gemeinsam erleben. Versteht ihr? Das ist doch etwas Spannendes. Wir sagen, ja, mit denen, und im Himmel warten sie auch darauf. Die Offenbarung zeigt das uns auch. Wie sie warten auf das, was noch kommt. Da ist noch nicht alles vollendet. Sie leben schon in einer unwahrscheinlichen Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und trotzdem warten sie noch auf etwas noch Herrlicheres. Und wir sind dabei. Und Paulus sagt, ich will auch dabei sein. Und darum jage ich nach. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du der bist, der uns so motiviert. Und der gesagt hat, dass du uns an die Hand nimmst. Und dass wir an deiner Hand nachjagen können dem Ziel, das du vorgegeben hast. Diese Auferstehung aus den Toten, deine Wiederkunft, dieses Geschenk des neuen Auferstehungsleibes, diese Vereinigung mit dir als dem Bräutigam beim Hochzeitsmahl des ganzen Leibes, dieses mit dir Regieren und all die anderen Dinge, die noch in der Zukunft als Heilsereignisse stehen, bis zum neuen Himmel und zur neuen Erde. Herr, ich bitte dich, dass du uns auch so eine Offenbarung gibst, wie du es dem Paulus gegeben hast. Dass du ihm es so aufs Herz gelegt hast, dass es für ihn das Größte und Schönste und Wichtigste überhaupt ist. Natürlich immer mit dir zusammen. Immer in deiner Nähe. Immer in engster Gemeinschaft mit dir. Und danke, Herr, dass du uns allen hier hilfst, dass wir unseren Lauf vollenden, dass wir nicht vorzeitig abbrechen und dadurch diesen Siegespreis verpassen. Herr, hilf uns, dass der Feind nicht so stark an uns heran kann, dass er uns wegzieht, dass er uns zum Stehen bringt, dass er uns zum Abbruch unseres Laufes und unseres Jagens nach dir geht. Darum bitte ich dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist da ein inneres Drängen ziehst, dass da wir spüren, wie eine magnetische Kraft uns zieht, so wie ein Magnet. Positiv in die Richtung. Herr, ich danke dir, dass du kein Treiber bist, sondern dass du einer bist, der lockt und zieht mit Seilen der Liebe. Und so wollen wir dir folgen und dich preisen mit allem, was wir sind und haben. Amen.